das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist das Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg. Heute am Donnerstag, den 12. April. Hallo zwischen Offenburg und Basel. Hier am Anfang die Themenübersicht für das heutige Info. Am Anfang haben wir vier Beiträge zum Widerstand. Der erste Beitrag geht zur Situation der hungerstreikenden politischen Gefangenen in Spanien. Der zweite Beitrag, heute wäre der Haftbefehl gegen Isabel Jacob in Kraft getreten, welche trotz schwerer Krankheit wieder in Haft soll. Hierzu einen Bericht und ein Telefongespräch mit ihr. Dann folgt ein kurzer Bericht zum Gesundheitszustand von Ute Latki, die in Lübeck im Knast sitzt. Und dann gibt es eine Kurzmeldung zu Ralf Reinders, Gefangener aus der Bewegung 2. Juni, der nach seiner Haftentlassung in die Niederlande abgeschoben werden soll. Dann nach diesem Block wird es ein Musikstück geben. Und danach haben wir noch drei Beiträge. Der erste, braucht Freiburg einen neuen Stadtteil? Ein Beitrag zur Flächendiskussion in Freiburg. Zur Situation der Mütter bei sexuellem Missbrauch an Mädchen in der Familie. Ein Beitrag zur Veranstaltungsreihe der Frauen von Wildwasser. Und Volkszählung und kein Ende, das sogenannte Ungerechtigkeitsgefälle und seine Auswirkung heute. Die Telefonnummer im Studio, habe ich vergessen zu sagen, ist wie immer die 31028 in Freiburg. Jetzt aber zum ersten Beitrag. Grapo, Hungerstreik. Nach den Informationen, die kurz vor Ostern eintrafen, sieht die Situation derzeit in Spanien so aus. Aufgrund der prekären gesundheitlichen Situation der Gefangenen aus Grapo und PCR, seit dem 30. November sind sie im Hungerstreik, ist nach wie vor jederzeit mit dem Tod von Gefangenen zu rechnen. Weil sich eine ganze Reihe von Ärztinnen weigern, die Zwangsernährung an den Gefangenen zu vollziehen, weil unter anderem auch der Arzt José Ramón Muñoz in Saragossa von einem Kommando erschossen worden ist, wird derzeit darauf hingearbeitet, die im Hungerstreik befindlichen Gefangenen in das zentrale Knastkrankenhaus nach Madrid zu verlegen. Bereits heute befinden sich dort schon fast alle Gefangenen, weiterhin sind sie dort im Hungerstreik. Vielleicht verspricht sich die Justiz davon, die Misshandlung durch Zwangsernährung einheitlich zu vollziehen und dieses Thema aus dem öffentlichen Protest auszuschließen. Denn bereits jetzt gibt es einen allgemeinen Protest der Ärztinnenschaft gegen diese Folter. Der erschossene Arzt von Saragossa ist selbst in der ärztlichen Standesorganisation umstritten. Eine seiner Taten war, den Gefangenen Hirschgulasch anzubieten mit Rotweinsauce. Gleichzeitig erklärt er nach außen, die Gefangenen würden diese Nahrung zu sich nehmen, wovon kein Wort stimmte. Er spielte diese Nachricht in die Öffentlichkeit, um zu verwirren und die Gefangenen zu denunzieren. Für einen Arzt eine nette Aktion gewesen. Nach unseren Informationen werden an den Gefangenen drei verschiedene Systeme der Zwangsernährung angewendet. Da ist einmal eine Methode, die die Flüssigkeit von der Halsschlagader direkt ins Herz führt, dann die Zwangsernährung über eine Sonde von der Nase in den Magen und als drittes die intravenöse Methode. Dabei werden einem Gefangenen 2500 Kalorien pro Tag verabreicht, eine Menge, die normalerweise von einem oder einer Bau- oder sonstigen Schwerstarbeiterin benötigt wird. Dies geschieht 6 Tage hintereinander, was zum Aufblähen des Körpers und aufgrund des rapiden Anstieges von 0 auf 2500 Kalorien zu schweren gesundheitlichen Schäden führt. Nach diesen 6 Tagen werden die Gefangenen zurück in die Knäste gebracht. Der Anschlag der Grapo auf den Direktor des Krankenhauses von Saragossa weist auf die Widersprüche hin, die es in der Justiz und bei Ärztinnen bezüglich der Zwangsernährung gibt. Ein zuständiger Richter bewilligte diese nämlich nicht. Der Direktor und Arzt in Saragossa führte sie trotzdem durch. Nur noch 2 Gefangene befinden sich in einem Zivilkrankenhaus in Cadiz, aber auch sie sollen demnächst nach Madrid verlegt werden. Die Angehörigen haben den Sitz des Roten Kreuzes in Madrid verlassen, um wieder verstärkt in die Öffentlichkeit zu gehen. Entgegen der Falschmeldung in der Taz vom 29.03. des Jahres hatten sie diesen Beschluss gefasst, bevor der Arzt Ramon Muñoz erschossen worden ist. Auch haben sie sich nicht davon distanziert. Wieder vermehrt an die Öffentlichkeit zu gehen, das heißt für die Angehörigen unter anderem auch, sich vor dem Justizministerium in Madrid anzuketten, da sich die zuständige Justiz Spaniens immer noch weigert, über die Zwangsernährung zu verhandeln oder mit den Angehörigen zu reden.
Ein Punkt in der Kampagne während des Hungerstreiks der politischen Gefangenen aus RAF und Widerstand war und bleibt die Freilassung der haftunfähigen Gefangenen. In diesem Zusammenhang steht der Haftbefehl, der nun gegen Isabel Jacob verfügt wurde. Zum Hintergrund: Nach Isabel Jacob wurde im Juni 1985 im Zusammenhang mit einem Sprengstoffangriff am Messezentrum Hannover gefahndet. Sie stellte sich und wurde sofort in Isolationshaft genommen. Nach wenigen Wochen wurde Isabel krank. Diagnose: eine chronische Autoimmunerkrankung Morbus Basedow. Dazu nur 2 Punkte. Diese Krankheit bewirkt eine Überfunktion der Schilddrüse, das heißt, der Stoffwechsel wird bis zur Erschöpfung angetrieben. Außerdem eine entzündliche Schwellung im Bereich der Augäpfel, das heißt permanent geschwollene Augen, schmerzhaftes und verschwommenes Sehen. Zweitens gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Stresssituationen von außen und dem Krankheitsverlauf. Die zerstörerischen Bedingungen im Knast sind hier vernichtend. Auch nach ihrer vorläufigen Entlassung im März 86 konnte keine Heilung erfolgen. Nach dem Scheitern der Revision gegen das umstrittene Gerichtsurteil auf 4,5 Jahre wäre heute der neue Haftantrittstermin gewesen. Dazu Isabel Jacob heute Nachmittag.
Der Haftbefehl ist im Moment außer Vollzug gesetzt. Mein Anwalt hat am Dienstagabend einen Antrag auf Haftunfähigkeit und hilfsweise einen Antrag auf Haftaufschub hier bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Und der zuständige Staatsanwalt hat dann gestern sich nicht für entscheidungsfähig erklärt und die ganzen Unterlagen an die Knastärztin in Preungesheim geschickt, also in Frankfurt-Preungesheim, wo ich die Strafe antreten soll, und macht die Entscheidung von ihrem Gutachten praktisch abhängig.
Das bedeutet jetzt also erstmal eine kurzfristige Verschiebung der Entscheidung.
Aber es ist nicht sicher, wie lange das jetzt dauert. Also sie soll praktisch eine Stellungnahme darüber abgeben, ob sie sich vorstellen kann, jemand mit so einer Krankheit überhaupt im Knast zu haben.
Mich würde jetzt noch interessieren, warum du glaubst, dass das jetzt ziemlich überraschend versucht worden ist, den Haftbefehl gegen dich durchzuziehen.
Also ganz überraschend war es ja nicht. Also die Revision ist ja im Februar, Anfang Februar abgelehnt worden.
Ja.
Und das hat einmal eine ganze Zeit ja gedauert, bis die Akten dann wieder zur Staatsanwaltschaft nach Hannover zurückgekommen sind. Und der Haftantrittstermin ist in der sozusagen im gesetzlichen Minimum angekündigt worden. Also eine Woche ist das, was sie einem zugestehen müssen.
Mhm.
Gut, ich denke, es ist kein Zufall, dass das vor Ostern ist, wo es kein Gericht gibt, das über Widersprüche entscheiden kann. Und ich denke schon, dass es so geplant war auch. Und dass es natürlich auch Ausdruck davon ist, dass zumindest im Rhein-Main-Gebiet und auch hier in Hannover auch sowas wie eine Mobilisierung angelaufen ist. Also wo sie halt auch merken, dass sie das nicht einfach so klammheimlich jetzt schnell durchziehen können. Ne? Also ich denke, dass das ein Grund dafür ist, auch ein Grund dafür ist, mit warum der zuständige Staatsanwalt jetzt praktisch die Entscheidung erst mal nach Frankfurt abgegeben hat. Also weil das heißt es ja.
Und kannst du zum Schluss noch was zu deiner Erfahrung mit den Haftbedingungen als Haftunfähige sagen?
Erstmal würde ich grundsätzlich sagen, dass also genauso wie das bei Claudia oder Bernd ist, dass also wenn es die Zusammenlegung geben würde, auch die beiden und ich auch im Knast wahrscheinlich nicht so erkrankt wären. Das kann man natürlich immer genau vorher nicht sagen, aber dass die Bedingungen dann einfach wesentlich besser gewesen wären. Also einfach um sowas auch zu verarbeiten oder auch um Stresssituationen dann zu verarbeiten. Aber ansonsten ist Knast und dann natürlich noch verschärft ISO-Haft also ein ständiger Angriff einfach auch. Also wo man wirklich ständig sich da durchkämpfen muss auch im Knast. Und wirklich auch im Prinzip ja dann auch niemanden hat, mit dem man eine Auseinandersetzung darüber führen kann.
Soweit Isabel Jakob. Der vorläufige Aufschub und die Prüfung der Haftfähigkeit seitens der Knastärzte ist ein erster Erfolg, der sich auf die Mobilisierung in der Öffentlichkeit und auf das Sich-Wehren Isabel Jakobs zurückführt. Ohne dem wäre der Haftbefehl bereits vollzogen.
Zur Situation von Udo Latky, Gefangener aus dem Widerstand. Wie bereits vor etwa 3 Wochen schon im Info berichtet, ist Udo Latky am 14. März 1990 in ihrer Zelle in Lübeck bei gymnastischen Übungen schwer gestürzt. Sie hat sich einen Nackenwirbel gebrochen, ist seitdem also weitgehend querschnittsgelähmt. Sie wurde zunächst in der medizinischen Uniklinik in Lübeck stationär aufgenommen, damals noch unter polizeilicher Überwachung. Inzwischen hat sich ihre Situation wie folgt entwickelt. Der Haftbefehl gegen sie ist außer Vollzug gesetzt worden. Ihr Hals ist operativ stabilisiert worden. Sie konnte bis dahin lediglich zur Decke ihres Krankenzimmers schauen. Aufgrund dieses operativen Eingriffs hat sich zwar nicht ihre allgemeine Querschnittslähmung verändert, sie wurde dadurch aber immerhin transportfähig. Mittlerweile ist sie in die Rehabilitationsklinik Borberg in Hamburg verlegt. Dort soll für sie eine leichte gymnastische Bewegungsübung ausgearbeitet werden. Nach Auskunft des Anwalts von Udo Latky hat sich ihre Situation immerhin soweit mal psychisch verbessert, dass weder das Fabriksystem einer Uniklinik noch die ständige Anwesenheit von Bullen ihr auf den Geist gehen. Wie allerdings ihre gesundheitlichen Verbesserungen aussehen können, das steht bis heute als völlig unbekannter Faktor vor ihr. Ob sie jemals wieder Hände, Arme und Beine bewegen kann, das wird erst die nächste Zeit zeigen. Und die dürfte für sie erst einmal Jahre dauern.
Aus West-Berlin erreicht uns ein Flugblatt zu Ralf Reinders. Ralf hat von 1970 bis 1975 für die Bewegung 2. Juni im Untergrund gekämpft. 1975 wurde er wegen verschiedener Stadtguerilla-Aktionen, unter anderem der Befreiung von Gefangenen, Genossinnen und Genossen, im Austausch gegen den geklauten Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz zu 15 Jahren Haft verurteilt. Diese 15 Jahre Knast unter verschärften Bedingungen sind im September 1990 abgesessen. Damit ist die Sache aber noch nicht erledigt, denn Ralf soll in die Niederlande abgeschoben werden. Ralfs Vater ist Holländer. Er wurde nach der Besetzung der Niederlande durch die deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Dort lernte er Ralfs Mutter kennen, eine Deutsche. Als sogenannte Germanen erhielten sie eine Sondererlaubnis zum Heiraten. Durch diese Eheschließung verlor die Mutter nach dem Krieg die deutsche Staatsangehörigkeit. Ralf wurde 1948 in Berlin geboren, wuchs dort auf, erhielt aber automatisch die holländische Staatsbürgerschaft. Diese hat er zwar inzwischen verloren, weil er eine bürokratische Bestimmung nicht beachtete, er soll aber trotzdem nach dem Willen der Berliner Ausländerbehörde in die Niederlande abgeschoben werden. Er soll weg aus der Stadt, wo er zur Schule gegangen ist, weg von den Menschen, mit denen er gelebt und gekämpft hat. Ralf ist kein Einzelfall. Auch vielen anderen politischen Gefangenen werden nach der Entlassung aus dem Knast die Möglichkeiten, sich frei zu bewegen, eingeschränkt. So wurde zum Beispiel Monika Berberich der Pass verweigert. Die Berliner Freunde und Freundinnen von Ralf fordern: keine Abschiebung von Ralf. Für das Leben und die Freiheit der politischen Gefangenen kämpfen. We'll be right back. auf dem Rieselfeld soll ein neuer Stadtteil gebaut werden. Mit ein paar Wohnungen ist es nicht getan. Schließlich brauchen wir 6.500 Sozialwohnungen in den nächsten 5 Jahren. Und so ein Stadtteil da draußen braucht dann ja auch Kindergärten und eine Grundschule und Läden und überhaupt. Dafür müssen dann mindestens 2.500 bis 5.000 Einwohner und Einwohnerinnen rangeschafft werden. Logisch, oder? Also wenn schon, dann richtig. Nicht mehr von 15 bis 30 Hektar ist die Rede, jetzt müssen es schon 40 Hektar sein. Denn so ein Stadtteil braucht ja auch Straßen und Parkplätze und überhaupt. Um 4.000 Wohnungen geht es mittlerweile. Natürlich kommt für einen derartigen Komplex nur das Rieselfeld in Frage. In einem Fahrplan der Stadt zur Flächendebatte heißt es daher: Im Vergleich aller Standorte ist das Rieselfeld die einzige Fläche im Stadtgebiet, auf der auf ausschließlich städtischem Grund mit guter Anbindung durch den öffentlichen Personennahverkehr ein preiswertes Wohnungsangebot realisiert werden kann. Und das Tüpfelchen immer auf dem i: Sogar Geld gibt es dafür, denn im 10-Städte-Programm des Landes Baden-Württemberg beabsichtigt das Land, die Kommunen bei der Einrichtung von Großsiedlungen mit 40.000 D-Mark pro Wohneinheit zu unterstützen. Dazu kommen dann noch einmal 4.000 D-Mark pro Wohneinheit für die Infrastruktur. Wer wird denn da noch kleckern? Also, um die Bebauung des Rieselfeldes zu rechtfertigen, werden die haarsträubendsten Argumente missbraucht. In einer Reihe von Veranstaltungen zum, Zitat, brandaktuellen Thema Wohnungsnot legen die Verantwortlichen dramatische Zahlen auf den Tisch. So eilig haben sie es plötzlich, dass nicht einmal Zeit bleibt, ein Bodengutachten über die Schadstoffbelastung des Rieselfeldes zu erstellen. Aber sehen wir uns die Zahlen doch einmal etwas genauer an. 6.500 Sozialwohnungen werden in den nächsten 5 Jahren gebraucht. Circa 3.000 Wohnungen werden durch das Auffüllen von Baulücken, Nachverdichtungen in den Bebauungsplänen und bereits durch Pläne gesicherte Neubauflächen gewonnen. Schwupp, geht es nur noch um 3.500 Wohnungen. Fein, haben sie sich gedacht, genau die klotzen wir auf das Rieselfeld. Muss das sein? 700 Wohnungen können auf dem Flugplatzgelände gebaut werden, das der Stadt gerade zur Verfügung gestellt wurde. Brauchen wir also nur noch 2.800 Wohnungseinheiten. Noch einmal 700 Wohnungen entstehen dadurch, dass die Stadt die Bebauungspläne dahingehend geändert hat, dass statt einem Verhältnis von bisher 60% Geschossbauten zu 40% Familienhausbauten nunmehr ein Verhältnis von 70% zu 30% gelten soll. Macht 2.100 Wohnungen. Circa 400 Wohnungen können noch auf einzelnen Flächen in der Viere gewonnen werden. Wir sind nunmehr bei einem Bedarf von 1.700 Wohnungen angelangt. Das klingt schon weniger erschreckend, aber es kommt noch besser. Die Grünen haben eine Berechnung angestellt, der zufolge sämtliche Zahlen des Stadtplanungsamtes hinsichtlich der Schaffung neuer Wohnungen sich pauschal an einer Wohnungsgröße von 80 Quadratmeter für Geschosswohnungen orientieren. Diese 80 Quadratmeter gehen jedoch eindeutig am Bedarf vorbei. Denn 70% aller als wohnungssuchend Gemeldeten suchen eine Wohnung mit einer Größe bis zu 60 Quadratmeter. Nur 16% sind Haushalte mit 4 und mehr Personen, die für Wohnungen mit mehr als 75 Quadratmeter überhaupt berechtigt sind. Wird demzufolge eine neue, bedarfsorientierte Rechnung aufgestellt, können auf den bereits vorgeschlagenen Flächen 30% mehr Wohnungen gebaut werden. Das wären ca. 1.000 neue Wohnungen. Noch nicht mit in der Berechnung ist auch das Gebiet Zähringer Acker-Kappel, das auch einige Baukapazität zu bieten hat. Grob geschätzt wären wir nun bei einem verbleibenden Bedarf von ein paar hundert Wohnungen. Dafür aber muss das Rieselfeld nicht erschlossen werden. Und wir haben ja noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Grünen haben zu diesem Thema ein umfangreiches Papier mit dem Titel »Bedarfsorientierter Wohnungsbau und ökologische Flächenpolitik« angefertigt. Sie schlagen eine Fülle von Maßnahmen zur besseren Planung und Regulierung des Wohnungsmarktes vor. Denn die miese Wohnungssituation für Leute ohne Geld ist nicht durch eine steigende Bevölkerungszahl entstanden, sondern durch eine Umverteilung des vorhandenen Wohnraums an wenige Reiche, durch den Wegfall der Sozialbindung, kurz durch die kapitalistischen Strukturen im Wohnungsmarkt, die eine Bedarfsdeckung für sogenannte sozial Schwache nicht berücksichtigen. Die Grünen schlagen vor, eine Bebauung von Baulücken durch ein Baugebot zu erzwingen. Ein weiteres Stichwort ist das verdichtete Bauen in Neubaugebieten, dem vor allem flächenfressende Luxusbauten wie Bungalows zum Opfer fallen müssten. Denkbar sind auch Nutzungsfestsetzungen nach dem Baugesetz. Danach können Flächen festgelegt werden, auf denen ganz oder nur teilweise Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus errichtet werden könnten. Der Grundstückseigentümer müsste dann Wohnungen bauen, die sich, obwohl frei finanziert, dem sozialen Wohnungsbau angleichen müssten. Das würde dann zum Beispiel geringere Mieten bedeuten. Im Bebauungsplan können auch einzelne Flächen festgesetzt werden, auf denen Wohngebäude für bestimmte Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind. Zum Beispiel behinderte Menschen, alte Menschen, kinderreiche Familien. Klar ist jedoch, dass immer noch neue Flächen gebraucht werden. Dafür bieten die Grünen das sogenannte Stuttgarter Modell an. Nach diesem Modell hat die Gemeinde im Kern das Recht, bestimmte Anteile von Bauland für sich zu beanspruchen. In Stuttgart sind es 30%, in München sogar 40%. Mit dem Modell gelingt es weiterhin, Spekulationen einzudämmen und die Baulandpreise zu senken. Geht Mensch davon aus, dass 1988 über 2000 Wohnungen frei finanziert gebaut wurden, gegenüber 116 im sozialen Bau, wäre es doch mehr als gerecht, sich von diesem fetten Kuchen etwas abzuschneiden. Natürlich geht die Stadt den Konflikten um derartige Maßnahmen aus dem Weg. Allerdings ist die Begründung dafür eher rührend. In der Vorlage an den Gemeinderat betreffs der Nachverdichtung heißt es: Erste Erfahrungen aus den bisher schon durchgeführten Bürgeranhörungen zeigen, dass auch hier mit großem Widerstand aus der Bürgerschaft zu rechnen ist. Ist ja toll, plötzlich richtet sich die Stadt also nach dem Widerstand der Bevölkerung. Ich denke da eher, dass Unmüßig und Konsorten ein Wort mitgeredet haben. Oder ist es etwa vorstellbar, dass Böhme von unmäßig 30% des Löwenbräugeländes für den sozialen Wohnungsbau einfordert? Es bleibt die Einsicht. Das Wohnungsproblem ist ein politisches Problem. Nicht der Bedarf an Sozialwohnungen ist wesentlich gestiegen, sondern es findet eine Umstrukturierung zulasten der Leute ohne Geld statt. Es gibt nicht grundsätzlich zu wenig Wohnraum, sondern der Wohnraum ist falsch verteilt. Die Reichen beanspruchen riesige Flächen für ihre Bonzenhäuser, während die Armen immer enger zusammenrücken oder auf der Straße sitzen. Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Ja, ihr seid immer noch beim Donnerstagesinfo von Radio Dreigland vom 12. April 1990. Die Beiträge, die jetzt noch folgen, wir ziehen den einen Beitrag vor. Es geht jetzt um die Volkszählung und nachher gibt es noch einen Beitrag zur Veranstaltungsreihe der Frauen von Wildwasser zur Situation der Mütter bei sexuellem Missbrauch an Mädchen in der Familie. Jetzt aber Volkszählung und kein Ende. Im Mai 87, wir erinnern uns, wurde uns von Staats wegen aufgezwungen, unsere sämtlichen persönlichen Lebensdaten einer zentralen Erfassung zur Verfügung zu stellen. Ein bundesweiter Boykott, einerseits durch volle Verweigerung, andererseits durch falsches Ausfüllen der Bögen auf breiter Ebene, sorgte, inzwischen allgemein anerkannt, für die Unbrauchbarkeit der Daten. Die Verfolgung der BoykotteurInnen hält aber bis heute an. Hierbei gibt es aber Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern und sogar einzelnen Kommunen. Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben weitestgehend auf weitere Verfolgungsmaßnahmen verzichtet. In Berlin existiert seit dem rot-grünen Senat eine Art Amnestieregelung, wonach je nach Einkommen gestaffelt die Bußgelder nicht mehr oder nur zum Teil gezahlt werden müssen und sogar bereits gezahlte auch zurückgefordert werden können. Ganz anders sieht es dagegen in Hessen und Baden-Württemberg aus. Ein sogenanntes Ungerechtigkeitsgefälle wurde und ist deutlich. ein Boykotteur aus Baden-Württemberg, Christian Herz, der nach wie vor jedes Bußgeld verweigert und jetzt in Berlin lebt, hatte einen Prozess verloren, wie viele andere. Er soll jetzt ein Bußgeld von DM400 bezahlen oder einen Offenbarungseid leisten. Beides verweigert er. Heute hatte er deshalb Termin zum Antritt einer 8-tägigen Erzwingungshaft in Plötzensee in Berlin-West. Auch diese verweigert er. Wegen öffentlicher Boykottaktionen war er schon oft Opfer von staatlichen Zwangsmaßnahmen. Jetzt fordert er keine juristische, sondern eine politische Entscheidung der Behörden, seines und andere kommende Verfahren einzustellen, da der Boykott zwar juristisch verfolgt wurde, jedoch aufgrund einer politischen Entscheidung. Er fordert jetzt eine Umkehrung der politischen Entscheidung. 3 Jahre Verfolgung seien genug. Dies hält er für möglich. Zur Einschätzung der Erfahrung aus den Aktionen weiß Christian auch einen Erfolg anzugeben, neben der Fehleinschätzung, die Behörden lahmlegen zu können.
Allerdings wurde das als Erfolg für uns in der Öffentlichkeit wahrgenommen, denn viele haben gelernt in der Auseinandersetzung um den Volkszählungsboykott, dass der Staat in der Lage ist, rechtsstaatliche Prinzipien aufzugeben, ohne dass ein Großteil der Bevölkerung sich darum bemüht, diesen Verlust an Rechtsstaatlichkeit wieder einzufordern. Und es ist jetzt die Aufgabe der Volkszählungsboykotteure, die übrig geblieben sind, diesen Mangel an Rechtsstaatlichkeit aufzuzeigen und die ganzen Verfahrensfehler, die im Rahmen dieser Volkszählung gelaufen sind, als Ansatzpunkt und Kritikpunkt zu nutzen für die nächsten Volkszählungen, die kommen werden. Also wir haben zu erwarten jetzt nach dem Anschluss, der mit Sicherheit kommen wird, dass wiederum eine Zählung gemacht wird. Wir haben weiterhin laufenden Mikrozensus, wir werden bald eine europaweite Zählung haben. Und es kommt darauf an, dass wir da zusammenarbeiten und aus den Erfahrungen lernen, die wir mit dieser Volkszählung gehabt haben. Mhm. Und dann diese Volkszählung auf ein Maß reduzieren, das rechtsstaatlichen Prinzipien genügt und auch die Möglichkeit bietet, auf freiwilliger Ebene sich zu beteiligen oder eben nicht.
Mhm. Ja, welche Chancen rechnen Studie jetzt aus, dass ja eventuell eine politische Entscheidung gefällt werden soll? Gibt's da eigentlich noch Parallelverfahren, die auf dem gleichen Stand sind, wo ihr euch dann zusammenschließt, oder ist das jetzt einmal dann ein einzelnes Verfahren?
Nein, bei mir ist es so, dass ich jetzt verfahrensmäßig der Erste bin, bei dem es sehr weit fortgeschritten ist. Hm. Aber es gibt natürlich für jeden, der und für jede, die ein Verfahren im Rahmen von Bußgeldprozessen hat, die Möglichkeit, auch die Geldbuße zu verweigern. Dann kommt natürlich auch die Frage auf die Person zu, sind sie bereit, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu offenbaren oder aber dann als Konsequenz eventuell Erzwingungshaft in Kauf zu nehmen. Mhm. Und ich denke, wenn das mehrere machen, dann muss sich der Staat überlegen, die staatlichen Stellen, sind wir bereit, den Ärger auf uns zu nehmen für eine einfache Ordnungswidrigkeit, und mehr ist dieser Volkszählungsboykott nie gewesen, solche Leute zu inhaftieren. Und ich denke, dass wir auf dieser Ebene Druck gegen die Verwaltungsbehörden und gegen die politisch entscheidenden Stellen erheben können und dann auch die Möglichkeit haben, auf diese Verfolgungsmaßnahmen zu verzichten. Mhm.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind immer noch beim Donnerstagsinfo. Für den nächsten Beitrag könnt ihr euch gerne wieder telefonisch hier einmischen. Die Telefonnummer in Freiburg ist das, für diejenigen, die aus Basel oder Offenburg oder dazwischen anrufen, 0761 als Vorwahl und dann die Wahl 31028.
Wie können Mütter zulassen, dass ihre Kinder sexuell missbraucht werden? Dass sich ihre Ehemänner oft jahrelang an den eigenen Kindern vergehen, ohne dass von diesen tätlichen Übergriffen irgendetwas nach außen dringt, sichtbar wird. Rosemarie Steinhage, Psychotherapeutin bei der Wildwasser e.V. Wiesbaden, ging dieser Frage nach und berichtete am Dienstagabend im Freiburger Bürgerhaus am Seepark über ihre langjährigen Erfahrungen aus der Praxis. Die Referentin stellte die Situation betroffener Mütter sexuell missbrauchter Mädchen ins Zentrum, wobei ihr eine hervorragende Analyse gelang. Wo beginnt sexueller Missbrauch? Jenseits von Zärtlichkeit, Streicheln und Berührung. Die Grenze von körperlicher Nähe und Missbrauch ist nicht fließend. Es existiert eine deutliche Zäsur. Rosemarie Steinhage.
Sexueller Missbrauch an Mädchen ist körperliche und psychische Gewaltanwendung und Machtausübung mittels sexueller Handlungen am Körper und an der Seele eines Mädchens. Sexuelle Übergriffe geschehen nicht aus sexuellem Notstand durch einen pathologischen Täter, sondern werden geplant. Die Gelegenheiten werden vom Täter arrangiert und ausgenutzt. Täter sind ganz normale Männer. In der Regel haben sie die Vaterrolle für das Mädchen, das sie missbrauchen, übernommen. Der Übergang von Schmusen, Zärtlichsein mit Mädchen und sexueller Ausbeutung ist nicht fließend. Sexuelle Übergriffe passieren nicht zufällig und auch nicht aus Versehen, ohne dass der Täter es bemerkt. Hinter jedem sexuellen Missbrauch steckt die Intention des Täters. Das heißt, sexuelle Handlungen an Mädchen sind vom Täter beabsichtigt, geplant und bewusst ausgeführt. Es gibt keinen zufälligen sexuellen Übergriff.
Wo die Bedürfnisse des Kindes ignoriert und vergewaltigt werden, wo die Tochter zum bloßen Erregungsobjekt degradiert wird, pervertiert der Vater zum Täter. Sexueller Missbrauch geschieht nie zufällig oder absichtslos. Der Vater oder ein rollenverwandter Mann plant den Übergriff, auch wenn er später oft beteuert, er habe es nicht gewollt, es habe ihn plötzlich überkommen, er sei das eigentliche Opfer. Aber was ist mit den Müttern, die diesen Missbrauch scheinbar nicht bemerken? Wissen sie nichts von den Übergriffen oder sind sie gar daran beteiligt? Was sind das für Frauen, die ihre Töchter nicht schützen? Häufig richtet sich die Anklage so massiv gegen die Mütter, dass der Eindruck entsteht, nicht die Väter, sondern sie seien die Täterinnen. Dazu weiß Rosemarie Steinhage Folgendes zu sagen.
In dieser Situation wissen Mütter nicht, an wen sie sich wenden können. Sie fühlen sich hilflos, etwas zu entscheiden oder zu unternehmen. Sie wissen, dass es sinnlos ist, mit dem Mann zu sprechen, weil es nicht weiterhilft und weil es nichts verändert. Das haben sie in anderen Situationen sich mal probiert. Besonders in den Fällen, in denen die Mütter selbst Erfahrungen mit Gewalttätigkeiten ihres Mannes haben, wagen sie auch nicht, ihn darauf anzusprechen. Sie haben einfach Angst. Die Versuche einiger Mütter, mit dem Mann darüber zu sprechen, wurden von diesem meist abgetan. Sie sei hysterisch, überempfindlich, ihre Reaktion geradezu lächerlich. Oftmals fließt dann noch ein, dass sie ja nur neidisch sei auf die knackige Brust oder den knackigen Po der Tochter. Also wieder wird die Mutter in Konkurrenz zur Tochter ausgespielt. Leider übernehmen Mütter in der Regel diese Deutung ihrer Gefühle nur allzu gern. Sie glauben selbst, sie seien hysterisch, überempfindlich, sie würden überreagieren und vielleicht müssten sie ihren Gefühlen gar keine solche Bedeutung schenken und das gar nicht glauben. Das verhindert, und das brauchen sie auch in der Situation, sich mit der Wahrheit und der Realität auseinanderzusetzen.
Sexueller Missbrauch ist ein Syndrom von Geheimhaltung. Väter drohen ihren Töchtern in der Regel mit dem Schlimmsten, wenn sie es wagen, über ihr gemeinsames Geheimnis zu sprechen. Auch wenn das Kind das Vergehen verdrängen muss, die Tat unaussprechlich bleibt, Realität nicht real sein darf, versucht sich das Opfer mitzuteilen. Indirekt, andeutungsweise verbal oder somatisch. die häufig gestörte Mutter-Tochter-Beziehung lässt, so Rosemarie Steinhage, drei Möglichkeiten offen. Erstens, die Mutter bemerkt den Missbrauch tatsächlich nicht. Wenn sie plötzlich davon erfährt, ist sie geschockt, fassungslos, gelähmt. Zweitens, die Mutter ahnt den Missbrauch, will ihn aber auf keinen Fall wahrhaben. Mitteilungsversuche des Kindes werden ignoriert, mögliche Realitäten geleugnet und verdrängt. Drittens, die Mutter weiß vom Missbrauch und duldet ihn. Teilweise assistiert sie dem Vater, indem sie die Tochter zu ihm ins Bett legt. Selbst wenn letztere Variante zutrifft, bleibt die Schuldfrage klar. Der Vater ist der sexuelle Missbraucher. Er trägt die Verantwortung für sein Vergehen an der Tochter. Die Mutter dagegen ist rechenschaftspflichtig für unterlassene Hilfeleistung. Wie kommt es dazu, dass die Mutter Hilfe versagt, der Tochter keine Zuflucht bietet? Oder anders gefragt, was bedeutet es für eine Mutter, konsequent zu handeln?
Frauen, die sich über ihren Haushalt, über ihre Familie und Kinder definieren und von ihren Männern finanziell abhängig sind, diesen Frauen wird der gesamte Lebensplan zerstört, wenn sie den sexuellen Missbrauch als Realität anerkennen. Ihre Vorstellung, in einer heilen Familie zu leben, eine gute Hausfrau, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein, es besser gemacht zu haben als ihre Eltern, zerbricht. Sie haben als Hausfrau, Ehefrau und Mutter versagt, das heißt, den Müttern bleibt überhaupt nichts mehr übrig, es gibt nichts mehr, woran sie sich halten können. Es wird ihnen sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. Nichts bleibt mehr übrig. Konsequentes Handeln bedeutet für Mütter, ihr Leben grundsätzlich zu verändern. Das heißt, konsequentes Handeln endet immer in einer Trennung von diesem Mann und Täter.
Es kann also keine harmonische Lösung geben. Die Frau muss sich unverzüglich von ihrem Mann trennen, um die Tochter vor weiterem Missbrauch zu schützen. In unserer patriarchalen Gesellschaft ist die Frau vom Mann ökonomisch abhängig, insbesondere wenn sie als Hausfrau und Erzieherin für die Existenz der Familie sorgt. Frauen haben selbst keine Mittel, sie bekommen sie zugeteilt. In der klassischen bürgerlichen Familie bestimmen die Männer über das Leben ihrer Frauen. Oder konkret: Eine Frau mit Kindern, die sich in Freiburg von ihrem Mann trennen will, hat spontan weder die Möglichkeit, eine Wohnung zu finden, noch sich zu finanzieren. Für Frauen, die aus dem sexuellen Missbrauch ihrer Kinder Konsequenzen ziehen wollen, bricht eine Welt zusammen. Ihre persönliche Existenz wird der Boden entzogen. Die gesellschaftlichen Bedingungen lassen nicht zu, dass eine Frau sich selbstständig macht. Kein Zuhause, kein Job, kein Geld. Diskriminierung allenthalben. Wenn sie es wagt, über ihre Situation zu sprechen, hat sie für die Öffentlichkeit als Mutter versagt. Wenn sie schweigt, bewährt sich am Ende das Tabu.
Konsequentes Handeln bedeutet für Mütter aber auch, das eigene Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und nicht wieder an den Mann abzugeben und nicht wieder an einen Mann abzugeben. Und das macht Angst. Für Frauen besonders, denn das haben Frauen nicht gelernt. Immerhin gilt es noch als normales Frauenleben in dieser Gesellschaft im Schutze eines Mannes zu leben und auch mit ihm Kinder zu haben. Frauen, die den sexuellen Missbrauch ihres Mannes an der Tochter als Realität anerkennen und beginnen aktiv dagegen zu handeln, verlassen das gesellschaftlich vorgegebene Rollenbild einer Ehefrau. Sie finden aber in der Regel in ihrer Umgebung keine Unterstützung für ihr Handeln. Im Gegenteil, sie werden mit Vorwürfen konfrontiert. Ihr Verhalten wird ihnen nicht selten auch von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, von der Polizei und vom Gericht als Racheakt gegen den Mann ausgelegt. Frauen, die sich aktiv für ihre Tochter einsetzen, müssen nicht nur die Kraft haben, sich gegen den eigenen Mann zu stellen, sondern auch in der Regel gegen die gesamte Verwandtschaft, und sie müssen sich vor öffentlichen Institutionen rechtfertigen. Sie stehen mit dem, was in ihrer Familie passiert, tatsächlich vollkommen allein. Zu diesen gesellschaftlichen Faktoren, die verhindern, dass sich Mütter schützend auf die Seite ihrer Tochter stellen, kommen immer auch persönliche hinzu. Das heißt, beide sind in der Regel nicht voneinander zu trennen. So haben Mütter, deren Tochter vom Ehemann oder Partner missbraucht wird, in der Regel oft selbst sexuelle Gewalt durch ihre Väter oder durch andere Personen innerhalb der Familie erlebt.
So viel inhaltlich zu Rosemarie Steinhages wirklich hervorragendem Referat. Ein Vortrag, bei dem die Männer draußen bleiben mussten. Versuchen diese doch erfahrungsgemäß durch ihre sogenannten Diskussionsbeiträge den Blick vom Täter wegzulenken zu den Müttern hin. Die Wildwasserfrauen in Freiburg, also die Organisatorinnen der Veranstaltungsreihe Blicke auf den sexuellen Missbrauch, verstehen sich als Anlaufstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und deren Mütter. Die Beratungsstelle hat bis jetzt keine eigenen Räumlichkeiten, geschweige denn ausreichende Mittel, um mit wünschenswerter Effektivität arbeiten zu können. Rosemarie Steinhages Vortrag war der letzte innerhalb dieser Veranstaltungsreihe. Neben mir sitzt die Claudia, die einzig bezahlte Wildwasserfrau. Und mich würde jetzt interessieren, welches Resümee du persönlich aus dieser ganzen Veranstaltung gezogen hast.
Ja, das war ja an sich eine Mammutveranstaltung. Also wir hatten die Ausstellung 2 Wochen hier und quasi 9 Abendveranstaltungen beziehungsweise eine Veranstaltung, die den ganzen Tag ging. Die Ausstellung, die hier in der Stadtbibliothek zu sehen war, das ist eigentlich eine Ausstellung aus Marburg, die Frauen aus Marburg erstellt haben und die jetzt in Freiburg in der 26. Stadt war. Und es ist so, wir haben die Besucher- und Besucherinnenzahlen schon ausgewertet. Es ist so, dass in den 2 Wochen 1250 Frauen und 200 Männer die Ausstellung besucht haben. Und verglichen mit den anderen Städten ist es eigentlich, abgesehen von Berlin, die höchste Besucherinnenzahl, die das für die Ausstellung bislang gab. Also das ist doch eine erstaunliche Resonanz hier in Freiburg. Noch ganz kurz, weil das vorhin nicht erwähnt war, die Ausstellung war eigentlich oder ist so konzipiert, dass es eine Wiedergebung von einer ganz normalen Wohnung eben ist, also zunächst nichts Besonderes oder keine Kunstwerke darstellt, sondern eine Wohnung ist deshalb, weil der sexuelle Missbrauch an Mädchen halt in aller Regel in den ganz normalen Wohnungen, in der ganz normalen Familie stattfindet. Wir können eigentlich sagen, dass die Ausstellung in Freiburg sehr viel Betroffenheit hinterlässt und ein ganz großes Bedürfnis nach Informationen und auch einen großen Bedarf an frauenspezifischer und parteilicher Beratung und Informationen. Die Abendveranstaltungen waren auch jeweils sehr gut besucht und waren, das war immer so halt Referat und Diskussion, da war auch immer jeweils eine sehr rege Diskussion mit einer sehr guten, meiner Meinung nach sehr guten Reflexionsebene. An dem Tag, den wir zum Thema Mädchenhaus in Freiburg gemacht hatten, das war eigentlich so unser Tag, wo wir auch so ein bisschen eine politische Lobby für ein Mädchenhaus schaffen wollten, weil es ist ja so, dass wir auch von Wildwasser aus sagen, wir können momentan überhaupt keine adäquate Hilfe für konkret betroffene Mädchen anbieten mit der personellen Besetzung. Wir bieten Beratung für betroffene Frauen an und Mütter und professionelle Helferinnen, aber wir können nicht Beratung für Mädchen in der akuten Situation anbieten. Da bedarf es eigentlich ganz andere, ganz weit gefächerter Hilfen, nämlich ein Mädchenhaus. Das ist eine Forderung, die Frauen auch in anderen Städten stellen. Und die Münchner Frauen, die wir zu diesem Tag eingeladen haben, sind eigentlich die, die das am weitestgehenden in München eben umsetzen konnten. Wir hatten dann auch eine Podiumsdiskussion noch mit dabei mit Vertreterinnen aus den Fraktionen und dem Leiter vom Jugendamt, wo wir auch dargestellt haben, wie unzureichend die Situation eigentlich in Freiburg ist für Mädchen, dass nicht mal ein adäquater Notansatz, also Hilfen für sexuell missbrauchte Mädchen oder Mädchen in Notsituationen da ist, geschweige denn ein Angebot, das einfach mal Freiräume für Mädchen bietet, sprich ein Mädchencafé oder ein Mädchenladen, den Mädchen einfach auch selbstbestimmt ausfüllen können. Und die Anita Heiliger, die eine Referentin aus München, sprach auch davon, dass endlich mal Zeichen echter Wertschätzung gegenüber Mädchen gesetzt werden müssen und eben auch nicht immer nur an diesem Notansatz angesetzt werden muss. Das ist eigentlich auch ganz und gar unsere Meinung. Es ist halt die Frage, inwieweit sowas hier in Freiburg finanziert wird oder politisch durchsetzbar ist. Da weiß ich auch nicht, inwieweit da unsere Öffentlichkeitsreihe so viel bewegt hat. Ich denke, es hat, also das sind auch schon unsere Rückmeldungen, es hat sehr, sehr viele betroffene Frauen erreicht. Und jetzt rein von der Ausstellung her hat es sehr, sehr viele Menschen erreicht. Also die Ausstellung scheint ein Medium zu sein, wo wir viel mehr Menschen erreicht haben, die wir sonst nicht erreichen. Also die nicht in unsere Beratungsstelle oder gar ins Frauenzentrum kommen. Die sind zumindest in die Ausstellung gekommen und haben das mal gesehen. Wir möchten auch ganz gerne, weil wir das Rahmenprogramm, sprich die Abendveranstaltung, eigentlich ganz einzigartig finden oder das auch so ist. Also wir haben eigentlich alle namhaften Referentinnen hier gehabt, möchten wir auch ganz gerne eine Dokumentation draus machen, quasi ein Buch, und das wird ab Herbst bei uns bei Wildwasser dann anforderbar sein.
Danke.
Bitte.
Ja, und zum Schluss des Donnerstags-Info noch ein paar Veranstaltungshinweise. Einmal alle etwas für alle Antifaschistinnen und alle Antifaschisten. In diesem Jahr jährt sich zum 100. Mal der 1. Mai, also der ArbeiterInnen-1. Mai. Und aus dem Grund plant zum Beispiel der DGB eine Demo, und daran teilzunehmen rufen die Antifaschisten auf. Sie wollen einen antifaschistischen Block bilden innerhalb der Demo und fordern alle auf, sich zahlreich daran zu beteiligen. Und zwar unter dem Motto gegen Großdeutschland und Viertes Reich, hoch die internationale Solidarität. Das und genaueres könnt ihr erfahren beim nächsten Treffen am Donnerstag. Und das ist heute um 20 Uhr in der Akropolis in Freiburg in der Klarastraße, Ecke Wannerstraße.
Der nächste Veranstaltungshinweis erreicht uns gerade per Telefon. Es geht um das geplante Ausländerrecht oder auch um den sogenannten Schäuble-Entwurf. Der soll ja im Schnellverfahren durchgepeitscht werden. Dazu gibt es am Samstag, den 21. April, eine Demonstration in Stuttgart, zu der viele ausländische Gruppen und Organisationen aufrufen, unter anderem auch hier aus der Region das Südbadische Bündnis der Asyl- und Flüchtlingsinitiativen. Die Demonstration findet in Stuttgart am 21. April am Samstag statt, allerdings bereits um 9 Uhr. Und zwar ist das ein Muss-Beginn-Termin, andernfalls würde die Demonstration verboten, so der Anrufer gerade eben. Dazu sollen in dem Infoladen Subito in der Klarastraße Mitfahrgelegenheiten organisiert werden, und zwar im Café der internationalen Solidarität ab 14 Uhr. Wann allerdings habe ich nicht mehr im Kopf. Die Abfahrt ist auch recht früh. Am Samstag fahren dann diese Mitfahrgelegenheiten bereits um 5.45 Uhr ab, und zwar von der Faulerstraße. Am 27. April gibt es dann eine zentrale Demonstration zum geplanten Ausländerrecht in Bonn, und die beginnt um 11.30 Uhr oder um 11:30 Uhr am Münsterplatz in Bonn.
Ja, und hier gleich noch ein Veranstaltungshinweis. Im Rahmen der Antifa-Wochen im Autonomen Jugendzentrum Kirchzarten gibt es heute um 19 Uhr eine Volksküche, also in 1,5 Minuten. Und dann noch ein Hinweis, heute Abend um 20 Uhr im Infoladen Subito in der Klarastraße in Freiburg gibt es einen Treff zur Vorbereitung des internationalen Boykotttages gegen Shell. Heute Abend also wie jeden Donnerstag um 20 Uhr im Infoladen Subito in Freiburg. Und das war der letzte Hinweis. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen und war relativ informativ, das Info heute. Und jetzt kommt offensichtlich noch ein Veranstaltungshinweis.
Ja, wir haben gerade einen Anruf bekommen, dass der Termin heute Abend um 20 Uhr in der Akropolis nicht stattfindet. Das Ganze findet am Mittwoch, dem 18. April um 20 Uhr am gleichen Ort statt.
Ja, sehr schön, dass es gerade noch in die Sendung reingekommen ist. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen vom 12. April, das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.